Herzlich willkommen zu Folge 33 von unserem Steuerfunk-Podcast. Aufgenommen wieder am 8.8.2026. Mittlerweile sind wir schon am Abend des 8.8.2026. Ausstrahlen werden wir die Folge am 28.8.2026. Und wer sind wir? Das ist der Andreas Sprenger, Steuerberater aus March bei Freiburg. Und mein Name ist Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Und wir haben gesagt, wir lassen einfach mal ein bisschen, wenn wir uns über Lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Themen laufen, die Aufnahme mitlaufen, stellen das anderen zur Verfügung, weil wir denken, dass es auch ganz viele Kollegen und Kollegen in der Finanzverwaltung gibt, aber auch in der Lohnabrechnung, die sich für diese Themen interessieren. Das Ganze ist keine Rechtsberatung. Hallo Andreas, du bist noch immer am Start, höre ich aber. Gott sei Dank, dich habe ich jetzt völlig unterschlagen.
Genau, also Sie hören jetzt praktisch der Lionel Messi des Lohnsteuerrechts, Sebastian, und der Cristiano Ronaldo des Lohnsteuerrechts, das bin ich.
Ja. Genau, und wir wollen einfach noch als kleinen Disclaimer, wir machen keine Rechtsberatung. Wenn Sie wissen wollen, wie es rechtlich verbindlich geht, hören Sie bitte Folge 1 des Podcasts an. Da haben wir uns über die Anrufungsauskunft § 42e Einkommensteuergesetz und die Auskunft nach § 28h SGB IV unterhalten und erklärt, wie das Ganze dann rechtsverbindlich funktionieren kann. Und es gilt wie immer, Andreas, jetzt kommt dein Teil.
Nicht ärgern. Wirklich, also möge unsere Teilnehmer, auch wenn man sie wahrscheinlich, also Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wahrscheinlich nie kennenlernen würde, aber wirklich, also wer uns zuhört, ist uns schon sehr sympathisch und soll sich nie, bitte niemand ärgern, weder in einem Ministerium noch irgendwo Werksätze macht, ist halt unsere Meinung und es geht uns, glaube ich, gar nicht um die persönliche Meinung, Sebastian, es geht um das Wissen, um die Lohnsteuer, um die SV, um Lohnabrechnungen. Ich finde halt immer, Lohnabrechnung ist einfach ein geiles Thema, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also bitte nicht ärgern, schlimmstenfalls einfach abschalten, denke, ihr seid doch zwei Blödel.
Genau, so soll es genau sein.
Bier oder Gläsle Wein trinke oder einen Brennnesseltee oder Jogger geh oder ja. Also bitte niemand ärgern.
Genau, und so wie du sagst, ist es ja, es ist einfach aus unserer Sicht eines der spannendsten und schönsten Themen, die es überhaupt gibt. Es ist so vielfältig und so super interessant und so weit gestreckt wie kein anderer steuerlicher Themenbereich. Es hängt so viel dran mit dem Arbeitsrecht und der Sozialversicherung und die Leute in der Lohnabrechnung werden derartig gefordert, dass wir einfach gesagt haben, das ist ein Thema, das macht uns so viel Spaß. Wir hoffen immer, dass es vielen anderen genauso viel Spaß macht. Und wenn wir uns darüber unterhalten, dann einfach nur, weil uns das ganze Thema Freude macht. Und ich glaube, dann können wir einsteigen in die Weltmeisterschaft der Paragraphen. Genau. So hast du die Folge überschrieben.
Genau. Und die Idee war folgende. Also es wird oft gefragt, was gibt's denn alles für Steuerbefreiungen? Und das ist tatsächlich schwer, ne? Wenn Sebastian, du machst viel Seminare, ich mache viel Seminare, da hast du sie ganz gut im Kopf und kannst sie auch strukturieren. Aber ich merke halt manchmal im Seminar, dass Teilnehmer sagen, noch was. Und der Wunsch war mal, alle Steuerbefreiungen vorzutragen, riesige Liste. Und dann kam uns auf die Idee, wir machen das wie mit der Fußball-WM. Da waren ja die Gruppen, Anzahl der Gruppe war deutlich vergrößert. Ich weiß noch, vorher haben alle gesagt, ob das was bringt. Und es war nachher wirklich spannend. Kleine Fußballnationen, wenn man gesehen hat, wie die kämpfen, gegen vermeintlich Favoriten. Und dann haben wir überlegt, jetzt machen wir mal Folgendes mit nehmen wir mal die Steuerbefreiungen, machen die zur Gruppe, praktisch zu einer Paragraphengruppe und ein bisschen thematisch zusammengehörend und dann bestimmen wir, Sebastian, wer ist von dieser Gruppe der komplizierteste, also so elegant, so total toller Paragraphentext, wo du denkst, hab nichts verstanden und kommt in der Praxis vor und Praxisrelevanz als zweites, ne? Gruppe erste gegen Gruppe zweite und das Endspiel ist nachher praktisch die komplizierte gegeneinander und die praxisrelevante gegeneinander und ich nenne Ihnen jetzt mal die Gruppenphase, Mannschaft 1, Ankündigung an Sozialversicherung. Mannschaft 2 ist ein bisschen mager besetzt, gibt es Beihilfe. Mannschaft 3, Besonderheiten, Steuerbefreiung aus gesellschaftlichem Interesse. Mannschaft, Moment, 4 ist Bewegung, absolut, also Steuerbefreiung zur Erstattung von Reise- und Wegekosten. Mannschaft 5, Kinder, alle Steuerbefreiung wegen Kinderbetreuung. 6, Werkzeug und Kleidung. Mannschaft 7, BAV und Altersvorsorge. Schwergewichtig. Mannschaft 8, Vorsorge, Steuerbefreiung zur Stärkung von Gesundheit und gegen Krankheit. Mannschaft 9, diverse Sachbezüge, würde ich sagen, schöne Gruppe, ja. Und Mannschaft 10, Zuschläge, Steuerbefreiungen für Zusatzleistungen, da ist Trinkgeld drin, Kaufkraftausgleich, Sonntags-, Freitags- und Nachtzuschläge. Also Sebastian, Mannschaft 1, was ist denn da alles drin?
Ja, Mannschaft 1 haben wir einfach mal die ganzen Vorschriften rein, die mit der Sozialversicherung in Verbindung stehen. Also eben die Steuerbefreiung für die Auszahlung aus Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld und natürlich das Infektionsschutzgesetz, die uns untergekommen sind. Also Paragraphen 3, Nummer 1, 2 und Nummer 25, die sind dort zusammengefasst. Ist jetzt, denke ich, von der Anwendung in der Lohnabrechnung eher geringe Bedeutung.
Ja, also würde ich sagen, machen wir ja, also von der Menge her machen wir es täglich, oder? Bei jeder Lohnabrechnung, klar.
Ist was drin?
Ist das drin, ja?
Ja.
Mutterschaftsgeld kennen Sie alle, Paragraph 3, Nummer 1, steuerfrei, aber Sebastian, Progressionsvorbehalt.
Genau. Genau das gleiche beim Kurzarbeitergeld, dran denken, gerade während Corona.
Ja.
Wenn das Kurzarbeitergeld weggefallen ist, dann eben steuerfrei den Progressionsvorbehalt weg, dafür Nachversteuerung im Lohn.
Ja, mit der Übergangsgrenze,
genau. Was waren's?
Wenn es bei der Prüfung, wenn es kleine Differenzen gab bei der Prüfung durch die Bundesagentur für Arbeit, gab es eine 200-Euro-Grenze, oder?
In Baden-Württemberg, ja, ich glaube in anderen
Bundesländern. Ja, schon nirgends, ne?
War man da nicht so, ja, hat man da keine so klare Regelung getroffen.
Und Infektionsschutzgesetz, ne?
Genau. Schon, also und da gab es ja diese 200-Euro-Regelung ganz hart. Da hatte man ja im BMF-Schreiben formuliert. Da hat man die ja dann in Baden-Württemberg hergenommen für.
Genau, also wenn es Nachforderungen gab bis 200 Euro, das war ja ewiges Theater, bis dann alle Seite wusste, wie man Infektionsschutz rechnen. Und Sebastian, glaube für uns in der Praxis ist jetzt, ja, sie kommt oft vor, klar, vor allem in der Veranlagung. Ja. Was ist für dich das Komplizierteste?
Also Komplizierteste ist, glaube ich, tatsächlich gegebenenfalls Rückabwicklung Kurzarbeitergeld, Infektionsschutzgesetz gewesen. Und Infektionsschutzgesetz, muss ich ganz offen sagen, eine Regelung, die ich vor 2020 nicht kannte.
Ich glaube, es geht alles so, ne?
Das war tatsächlich,
hat fast niemand auf dem Schirm gehabt, ne? Man hat es mal gelesen, hat gegruselt, hat an die Maul- und Klauenseuche gedacht oder schon irgendwas.
Ja, genau.
Also. Und dann hat es ja festgestellt, naja, gut, das ist tatsächlich plötzlich Alltag. Also würde man sagen, wer ist Gruppensieger von der Kompliziertheit?
Ich hätte jetzt tatsächlich das Kurzarbeitergeld schon nach vorne genommen.
Ja, ich auch, ja, lustigerweise. Also Praxisrelevanz, weil das kommt immer wieder, das kommt auch jetzt gerade wieder hoch. Die Berechnung ist kompliziert und Praxisrelevanz. Also machen wir da Sieg, oder? Gruppe Erste.
Ja, eindeutig.
Gut. Und wer fällt ganz hinten runter? Insolvenzgeld. Das kennen ja nur die Insolvenzverwalter, ne? Ja,
das, genau.
Gut, also der, ja. So. Dann Mannschaft 2. Das ist eine trübe Mannschaft, echt.
Ja,
da wissen wir das Sieger schon.
Gibt nur einen hier in der Tabelle, sind die Beihilfen nach 3 Nummer 11 Einkommensteuergesetz. Das sind halt natürlich die Beihilfezahlungen an die Beamtinnen und Beamten. Im Krankheitsfalle, da ist der Arbeitgeber ja in dem Fall der Dienstherr verpflichtet eben zu unterstützen. Bei Polizisten im Zweifel eben im aktiven Dienst mit 100%. Die sind ja im Bereich kostenlose Heilfürsorge und da ist die Steuerbefreiung dazu geregelt. Aber das Ganze geht natürlich auch im privaten Dienst, da aber eben grundsätzlich begrenzt auf diese 600 Euro im Kalenderjahr. Wenn der Arbeitgeber mehr zahlen muss, dann muss er eben hier mehr zahlen will, dann muss er eben nachweisen, dass der Arbeitnehmer hier ein besonderer Sozialfall ist. Zum Beispiel eben, weil ein besonderes Schadensereignis oder sowas eingetreten ist und wir hier unter den, hier eben die keine Versicherung für aufkommt und solche Sachen. Das Ganze relativ
komplex. Also es wird Unterschiede, es wird Unterschiede zwischen Arbeitgeber, also Beihilfe aus öffentlichen Haushalten, klar, da ist der Schutz natürlich, oder da ist von Tendenz ist mal eher kleinlicher, geht es ja um Steuergelder. Schwierig ist tatsächlich für Arbeitgeber der freie Wirtschaft. Ich hatte das Problem mit dem Brand, also ganz blöder Fall, den habe ich im Seminar ausgegabelt und war nur eine Katastrophe. Und da war ein Brand. Der Arbeitnehmer hat wirklich alles verloren. Der lag in der Badewanne, als es gebrannt hat, und hat sich wirklich mit dem Handtuch gerettet. Und da wollte der Arbeitgeber eine Beihilfe gewähren. Und das springende Punkt war, es fehlt an der Beihilfeordnung. Also da hat das Finanzamt gesagt, es muss eine Beihilfeordnung geben, dass der Arbeitgeber abstrakt regelt, wann wer was bekommt, und da muss auch bei der Verteilung entweder der Betriebsrat, Personalrat mitwirken, oder da muss man eine entsprechende Gruppe gründen. Das endete in einer Anrufungsauskunft, die echt in die Hose ging, also die war, glaube ich, schweigen wir drüber. Sebastian, der Grund war, man hat die mal ausgenutzt, diese Beihilfe, für Brille und so weiter, ne?
Ja, genau.
Und da kommt erstmal logischer Gedanke, also jemand, der auf einer Führungsebene ist, also männlich oder weiblich, und im Monat 9.000 Euro hat, wenn der jetzt kommt und sagt, meine Krankenkasse zahlt mir nur 50 Euro Festzuschuss für die Brille, ich will eine Beihilfe, das wollte man eben nicht haben, ne? Man sagt, man muss auch sozial bedürftig sein.
Ja.
Und da hat man einfach gesagt, jetzt macht halt mal eine Ordnung und sagt, okay, also genau. Tarifgruppe 1 bis 5, die ganz arme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kriegen 100% von dem Fehlbetrag, den sie zahlen müssen, und die Tarifgruppe drüber kriegt nur 50%, und dann läuft's mal aus. Und haben natürlich kleine Betriebe, haben das Problem nie, und insoweit ist die Beihilfe tatsächlich schwierig. Ne? Ging's auch noch, wo man mehr wie 600 Euro zahlen kann. Also ich würde mal sagen, keine sympathische Vorschrift. Uralte Lohnsteuerfundstelle, die auch nicht mehr zeitgemäß ist. Was ich finde, dafür, die soll ausscheiden.
Können wir gerne machen. Man könnte natürlich noch dazu nehmen, Nummer 11a und B, die beiden Corona-Beihilfen, und 11c, die Inflationsausgleichsbeihilfe, die wurden ja auch hier mit reinge. Die gab es aber ja nur zeitlich, und Gott sei Dank sind diese Zeiträume alle lohnabgerechnet, und wir hoffen einfach, dass sowas nicht wiederkommt, dass man sowas.
Es war, glaube ich, bei C war es, ne?
C war die Ausgleichsprämie, 11a und 11b waren die beiden Corona-Prämien. Einmal die allgemeine Corona-Prämie und dann die Corona-Prämie fürs Pflegepersonal.
Das heißt, wir haben noch so rund 22 Buchstaben, oder?
Ja.
Also
ich würde vorschlagen, aber wie du gesagt hast, wir lassen die Beihilfe komplett ausscheiden.
Also die Mannschaft 2 ist nicht am
Ende. Die darf nicht am weiteren Turnierverlauf teilnehmen.
Genau, also die ist weg. Okay?
Ja.
Ich schreibe rein, ausgeschieden.
Genau. Machen wir weiter mit 3, Steuerbefreiung aus gesellschaftlichem Interesse. Da haben wir einmal den 3 Nummer 12 Einkommensteuergesetz genannt. Der betrifft den Arbeitgeber eher selten, aber hier geht es um Aufwandserstattung aus öffentlichen Kassen. Das ist also die Regelung, warum ein Bundestagsabgeordneter einen Teilbetrag seiner Abgeordnetenbezüge steuerfrei bekommt, aber auch ein Bürgermeister und so weiter, die bekommen ja Teile ihrer Bezüge eben nach 3 Nummer 12 steuerfrei bezahlt als Aufwandserstattung aus öffentlichen Kassen. Da gehört aber auch dazu, zum Beispiel, wenn ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin und mich hier einbringe und ich werde dann eben im Brandfall eingesetzt, dann kann ich hier eben auch eine Aufwandserstattung aus öffentlichen Kassen bekommen, die nach 3 Nummer 12 bis in bestimmten Höhen steuerfrei ist. Da muss man dann immer, gerade bei der Freiwilligen Feuerwehr, gucken. Die jeweiligen Bundesländer stellen dann normalerweise für die Freiwilligen Feuerwehren so Leitfäden zur Verfügung, wo man danach gehen kann, was da unter den 3 Nummer 12 fällt. Hochkomplexe Vorschrift, nicht ganz einfach.
Ja, also das Problem ist, ich mache es auch in der Beratungs-, also in der Steuerberatungspraxis, das sind Mandatsträger aus Städte und Gemeinde, die im Aufsichtsrat von Gesellschaften sitzen. Das ist eigentlich mein Hauptanwendungsfall. Das heißt, zum Beispiel der Bürgermeister oder Oberbürgermeister, der in Aufsichtsrat von der, Abwasserzweckverband oder Klärverband sitzt, und da müsst ihr Acht geben, die Aufwandserstattung, die muss aus öffentlichen Kassen sein, und es ist gar nicht so einfach. Also wir haben hier zum Beispiel in Südbaden den Breitband, so eine Vereinbarung für den Breitbandausbau, und der ist definitiv nicht öffentliche Kasse. Öffentliche Kasse sind zum Beispiel die Kirchen, Bund, Länder, ne, weil die einer bestimmten Aufsicht unterliegen, und deswegen bei den Feuerwehrleuten, Sebastian hat lobend erwähnt, hat der Kollege gemacht, glaube ich, von dir, so eine kleine Broschüre zu den Feuerwehrleuten. Und da ist ganz entscheidend, dass man in einer Gemeindesatzung klärt, was die an Entschädigung bekomme. Weil dann habe ich den 3 Nummer 12. Also wenn ich das nicht kläre, dann bin ich nachher eventuell im Übungsleiterfreibetrag.
Ja.
Aber das nutzt halt nichts. Also da immer dran denke, ich habe einen Mandant, der ist viel in Aufsichtsräte und da habe ich echt eine Excel-Liste und da steht also links drin öffentliche Kasse, dann 3 Nummer 12 steuerfrei, nicht öffentliche Kasse und dann einfach steuerpflichtig. Also ist gar nicht so einfach.
Ja, also es kann auch mal sein, wenn man als Richter ist, als Laienrichter berufen wird, auch dann käme der 3 Nummer 12 zum Teil in Betracht. Man muss dann eben immer schauen, ist es entsprechend geregelt? Ist es eine allgemeine Aufwandserstattung oder eine Aufwandserstattung für Zeitersatz? Da gibt es dann immer noch entsprechende Unterscheidungen. Aber wenn man
also danach öffentliche Kassen
ja.
an Personen gezahlt werden, die öffentliche Dienste für einen inländischen Träger. Und das müsste eben öffentliche Kasse sein und öffentliche Dienste, und dann muss man eigentlich im Einzelfall probieren.
Genau.
Ich glaube, im Lohnsteuerabzug, Sebastian, spielt es keine so große Rolle, ne?
Normal eher selten, außer in solchen Fällen, wie du es gerade genannt hast, wenn ich natürlich qua Amt als Aufsichtsratsvorsitzender woanders hinkomme, dann wird es im Lohnsteuerabzug relevant.
Also nehmen Sie an, zum Beispiel jemand ist
eher in der Bereich der Selbstständigkeit.
Genau, und ansonsten ist es natürlich so, wenn zum Beispiel jetzt der Beruf des Bürgermeisters zwingend einen Vorsitz in einem Aufsichtsrat vorsieht, weil er Bürgermeister ist, dann ist sowieso Arbeitslohn, ne? Dann ist eine eigene, dann muss man schauen, was davon überhaupt steuerfrei bleibt.
Ja, genau.
Auch schwierig, lustigerweise, rauszufinden, was, also regt mich immer bei der Stadt Freiburg auf. Da haben wir ja sowas Ähnliches, so einen Freibetrag für Ortsvorsteher und so weiter. Und was mich wahnsinnig macht, ist, aus der Lohnabrechnung zu erkennen, wurde denn jetzt steuerfreie Teile gewährt oder nicht? Und in Freiburg stellt es fest, also ist nur der steuerpflichtige Teil abgerechnet. Mhm. Der steuerfreie Teil ist nirgends erwähnt. So, dann haben wir den 3 Nummer 26, Übungsleiterpauschale. Ja. Sebastian, haben wir schon mal besprochen, gell?
Genau, brauchen wir halt einen gemeinnützigen Verein oder auch wieder eine öffentliche Kasse und müssen hier eben im Nebenamt maximal ein Drittel der üblichen Arbeitszeit, also so roundabout 14 Stunden im Monat, dürfen wir tätig sein maximal für und müssen eben eine bestimmte Tätigkeit entweder als Übungsleiter im erzieherischen Bereich oder im pflegerischen Bereich vornehmen. Und dann kriegen wir eben diese aktuell 3.300 Euro steuerfrei im Kalenderjahr. Haben wir zum Teil eben bei Übungsleiter, gerade wenn ich Trainer im Fußballverein bin, dann habe ich einen gemeinnützigen Fußballverein, bin hier als Trainer tätig, dann sind die 3.300 Euro Übungsleiterpauschale eben steuerfrei zu gewähren. Dann habe ich sie auch mal in der Lohnabrechnung.
Schwierig sind die Dozenten, ne? Weil es muss gemeinnützig sein. Ich glaube, so steht es jetzt drin.
Genau.
Hat man doch mal den Paragraph verschärft, wegen dem Rechtsanwalt. Da ist schwierig, gibt's ja älteres BMF-Schreiben, haben wir aber, wie gesagt, in dieser Podcast-Runde zum Ehrenamt erzählt. Und, Universität und so weiter, die gelten wohl auch als, gemeinnützig, das ergibt sich aus dem BMF-Schreiben so ein bisschen raus, ne?
Ja.
Denken Sie dann, die Sozialversicherung übernimmt es tatsächlich den 3 Nummer 26, das was steuerfrei ist, ist auch in dem Fall sozialversicherungsrechtlich kein Arbeitsentgelt. Kennen Sie alle, der Trainer kriegt, 700 Euro, und davon ist eben ein Teil dann steuer- und SV-frei und das reicht dann für den Rest für einen Minijob, solange es den noch gibt.
Dann haben wir
den Ehrenamtsfreibetrag, genau, ne? Der ist
960 Euro mittlerweile. Der kleine, da brauche ich keine bestimmte Tätigkeit, muss aber eben trotzdem maximal im Nebenberuf wieder bis 14 Stunden im Monat, 960 Euro im Kalenderjahr und es muss eine Tätigkeit für eine öffentliche Kasse oder einen gemeinnützigen Verein sein und es muss auch hier eine gemeinnützige Tätigkeit sein, also für den gemeinnützigen Bereich. Das könnte eben der Schatzmeister des Vereins sein, das kann aber auch der Vorsitzende vom Verein sein, der das bekommt.
Oder zum Beispiel, wenn jemand ein Gemeindezentrum betreut, im Norden heißt es Küsterin oder Küster, dafür wird es auch gehen, ne, Sebastian?
Ja, genau, ja.
Genau.
Also wichtig halt nicht im Hauptberuf, sondern eben im
Nebenberuf. Sondern nebenher arbeitet beim Arbeitgeber auch und macht es ja so sehr umfangreich ehrenamtlich und kriegt eine kleine Vergütung, dann wird es über diesen Ehrenamtsfreibetrag nach 3 Nummer 26 A begünstigt. Und dann, Sebastian, hast du in die Mannschaft 3 reingenommen. Also Sebastian hat sich die Mühe gemacht, muss man loben. Die Betriebsveranstaltung.
Ich habe gedacht, die passt da ganz gut rein. Das ist auch noch so eine Steuerbefreiung aus gesellschaftlichem Interesse. Steht jetzt nicht im Paragraph 3, sondern im 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 A Einkommensteuergesetz. Betriebsveranstaltungen sind ja pro Arbeitnehmer 2-mal im Jahr 110 Euro steuerfrei. Und ich fand, die passt hier gut rein. Das ist die Vorschrift, die wahrscheinlich am meisten hier von diesen Vorschriften in der Lohnabrechnung zur Geltung kommt und die auch am wenigsten kompliziert mittlerweile ist. Daher wäre das mein Gruppensieger.
Ja, also das kennen Sie, ne? Das ist die 110 Euro Freibetrag, gell? Ja. Paragraph 19 Absatz 1, Satz 1 Nummer 1 A, genau. Also das muss ja alle eingeladen sein, das ist erstmal Voraussetzung. Entweder alle vom Betrieb oder alle von der Abteilung. Und es muss gesellig sein. Das, denke ich, ist auch immer ganz wichtig. Also irgendwas Gemeinschaftliches, wo man, wenn man dann ins Rede kommt. Und dann, sage ich mal, das ist das Prinzip von diesen Kochautomaten, wo man alles reinschmeißt und dann auf höchste Stufe durchrührt und gleich noch auf 68,27 Grad erhitzt. Man nimmt alles in einen Topf, also alles, weiß ich was, esse, trinke, Eintritt, Betreuung und dann verteilt man auf die Zahl der Teilnehmer, wichtig, der Teilnehmer, nicht der Arbeitnehmer, der Teilnehmer und dann haben wir erstmal den Betrag pro Teilnehmer und dann, Sebastian, da muss man schauen für das Lohnsteuerrecht, welcher Betrag entfällt auf den jeweiligen Arbeitnehmer. Sind es 110 Euro oder weniger, ist alles gut, steuerfrei. Genau. Und das kriegt man für 2 Veranstaltungen im Jahr. Kriegt der Arbeitnehmer, sind es pro Teilnehmer 60 Euro. Und man war aber mit dem Schatz dort, oder ja, also männlich, weiblich, divers. Dann hat der Arbeitnehmer 60 plus 60 und dann haben wir 120 Euro. Freibetrag 110 Euro. Und die anderen 10 Euro werden pauschal versteuert nach § 40 Absatz 2 Nummer, ich glaube 2 ist es.
Ja.
Und daran hängt der Vorsteuerabzug. Bitte dran denke. Ich war jetzt mit meiner Mannschaft nochmal im Europapark in Rust und kam unter 110 Euro pro Teilnehmer. Das heißt, ich durfte jetzt Eintritt und Esse mit Vorsteuerabzug buchen und muss nichts versteuern, weil wir, also in dem Fall, deutlich unter 110 Euro geblieben sind. Und wenn man es drüber kommt, Pauschalierung, § 40 Absatz 2, genau, mit 25%, wenn man es rechtzeitig macht, rechtzeitig heißt, bis spätestens, was sag mal, Januar des Folgejahres, dass man wirklich kein Problem hat, dann ist auch sozialversicherungsfrei. Und ich glaube, Sebastian Sieger, weiß ich was, wie Favorit in der Runde ist, was?
Hätte ich die Betriebsveranstaltung eindeutig genommen, die ist einfach die Regelung, die am häufigsten vorkommt. Und hier am elegantesten ist, weil die anderen Vorschriften, finde ich, die haben mittlerweile so viele Haken und Ösen.
Also wenn man noch sagt,
die müssen ausscheiden.
Schlussspiel, der komplizierte gegeneinander, würde ich sagen, Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen.
Ja, okay, dann müssen wir die mitnehmen. Dann
also die wäre kompliziert, oder?
Ja, dann lass uns die 312 mal noch mitnehmen, die darf dann das Spiel um Platz 3 bestreiten.
Okay, gut.
Aber maximal, die soll nicht Weltmeister werden.
Gut, dann Mannschaft 4. Bewegung.
Ja.
Ja, da hast du alles, da hast alles reingenommen.
Genau, um Reise und
Wegekosten. Das ist ja praktisch, da sind jetzt alle drin, die gut Fußballspiele können, ne?
Ja, da habe ich gedacht, 3 Nummer 13, Nummer 16,
die Höllengruppe,
genau, Steuerbefreiung für den Reisekostenersatz, da haben wir ja 2, einmal für den öffentlichen Dienst in § 3 Nummer 13 Einkommensteuergesetz mit der Anknüpfung ans Bundesreisekostengesetz und ans Landesreisekostengesetz. Alles, was danach geregelt ist und ausgezahlt wird im öffentlichen Dienst, ist steuerfrei. Und im privaten Dienst haben wir den 3 Nummer 16 Einkommensteuergesetz, der ja verstärkt eigentlich an den Werbungskostenabzug anknüpft, der eben sagt, das, was der Arbeitnehmer eigentlich als Werbungskosten bei den Reisen, also Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Übernachtungskosten, Reisenebenkosten abziehen dürfte, das kann der Arbeitgeber ihm aber auch nach 3 Nummer 16 steuerfrei erstatten. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich doch noch das Jobticket gleich noch rein.
Also der Unterschied zum 3 Nummer 13 ist tatsächlich zum Beispiel das Landesreisekostenrecht Baden-Württemberg. Da kriegt, glaube ich, wenn es genehmige Dienstreise sind, gibt es 35 Cent pro Kilometer für die Dienstfahrt.
Ja, also bei Besonderheiten halt, also normalerweise entweder besonders genutzte Fahrzeuge, insbesondere bei den Außenprüfern, oder also die halt sehr viele Kilometer haben, da genehmigt man es. Bei Schlechtwegefahrten genehmigt man die 35 Cent oder aber Mitnahme von weiteren Leuten, weil es dann einfach günstiger ist, wie wenn man eben fünf Zugtickets hat oder wenn ich halt mit dem Zug gar nicht dorthin komme, wo ich hin will.
Aber da es im Landesreisekostengesetz geregelt ist, wäre die 35 Cent pro Kilometer steuerfreier Reisekostenersatz.
Genau. Dafür gibt's
und in der Privatwirtschaft, da gibt es gelegentlich auch mal, dass es 35 oder 40 Cent gibt. Da müsst ihr bitte dran denken, das sind eben 30 Cent pro Kilometer steuerfrei und der Rest ist steuerpflichtig. Da haben wir eine gewisse Unterscheidung drin.
Genau.
Dann hast du reingenommen das Jobticket.
Ja.
Sebastian, 315.
Ich dachte, das passt hier ganz gut. Es sind ja auch Reise- und Wegekosten, in dem Fall eben Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Wenn der Arbeitgeber hier eben das Jobticket oder das Deutschlandticket ersetzen will, kann er das in voller Höhe steuerfrei tun. Man muss halt dran denken, soweit der Arbeitgeber hier steuerfreien Ersatz leistet, kürzt das bei dem Arbeitnehmer die Entfernungspauschale bei den Werbungskosten auf jeden Fall ein. Beim Arbeitnehmer gilt ja auch, ich kann als Arbeitgeber noch im öffentlichen Personennahverkehr, dann eben beschränkt auf den Nahverkehr, auch noch private Tickets bezahlen. Zum Beispiel eben, wenn ihr in den Europapark mit der Regionalbahn gefahren wärt, dann hättest du das noch übernehmen können und nach 3.15 steuerfrei zahlen können. Zum Hätte aber bei deinen Arbeitnehmern die Entfernungspauschale gekürzt.
Genau, aber das Deutschlandticket ist ja bei uns hier in Freiburg. Mhm. Wir sind natürlich im öffentlichen Nahverkehr extrem gut ausgestattet. Da ist es wirklich, ich würde sagen, bei Freiburger Arbeitgebern ist das Jobticket, das Deutschlandticket wirklich, also weitreichend, dass es erstattet wird. Da gibt es das Abo bei der Bahn, glaube ich, ist es. Und dann kann der Arbeitgeber die Kosten übernehmen. Und Sebastian ist zwar erstmal, also was immer gefragt wird, ja, wenn der mit dem Auto fährt, macht es was aus? Nee, das Deutschlandticket selber ist tatsächlich steuerfrei.
Das bleibt steuerfrei, egal wie der fährt, aber er hat eben eventuell eben, oder er hat dann einen geringeren Werbungskostenabzug.
Genau, es kürzt den Werbungskostenabzug. Gut, wenn ich nur die Arbeitnehmerpauschale in Anspruch nehme, spielt es keine Rolle.
Genau.
Aber ich komme da halt einfach das, wenn ich mal 3.000 Euro Werbungskosten habe, dann wird einfach die Erstattung vom Arbeitgeber dagegen gerechnet. Und bitte dran denke, wenn der Arbeitgeber, ich glaube, 25% Zuschuss gibt, dann ermäßigt sich das Deutschlandticket um 5%. Und da war mal die Diskussion, ob die 5% irgendwie ein Problem sei, aber nee, ist tatsächlich steuerfrei.
Nicht steuerbar, ja.
Genau, und wenn Sie eine Jahreskarte spendiere für Vater, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Also nehmen Sie an, jemand arbeitet in, weiß ob es geht, Karlsruhe und wohnt in Freiburg und fährt, pendelt jeden Tag, man wird ihm die Bahncard, genau, ICE, man wird ihm die Bahncard zweite Klasse, die Bahncard 100, dann müsste man schauen, ob sich's rentiert. Aber dann muss man bitte Bescheinigung 8 geben, ne? Wenn die von April bis Ende März geht, dann haben wir bei der Bescheinigung einen riesen Aufwand. Ja. Insoweit ist sie tatsächlich, finde ich, manchmal kompliziert.
Ja, also das Erste ist ja, wie du ja richtig sagst, wir müssen ja dann im ersten Schritt erst diese ganzen Berechnungen machen, kommen wir wirklich drüber, müssen die Berechnung natürlich auch zu den Lohnunterlagen nehmen, wie wir es prognostiziert haben, dass die Nutzung sein wird. Und dann auf der anderen Seite eben, wenn es nicht Kalenderjahr gleich ist, dann haben wir noch das Problem, dass wenn es ein Jahresticket ist, dass wir dann eben diese übergreifende Aufteilung machen müssen und für das jeweilige Jahr bescheinigen müssen, damit nachher die Kürzung richtig erfolgt.
Und dann haben wir das kleine überlassene E-Bike. Das ist eigentlich steuerfrei. Vorsicht, wenn es zusätzlich gewährt wird.
Genau, das muss on top kommen.
Es muss an top kommen, ja?
Ja, nur dann ist es steuerfrei, das kleine E-Bike. Wenn es nicht zusätzlich überlassen wird, wäre es ein geldwerter Vorteil. Dann würde man mit einem Viertel der unverbindlichen Preisempfehlung inklusive Umsatzsteuer für das Fahrrad die 1%-Regelung anwenden. Da gibt es aber beim kleinen E-Bike keine 0,03% für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte dazu. Ist es zusätzlich, ist es komplett steuerfrei, dann haben wir gar kein Problem. Reihennummer 37 Einkommensteuergesetz.
Da gibt es immer auch für die Arbeit, für Unternehmer eine Steuerbefreiung.
Ja.
Weil das immer wieder mal diskutiert wird. Und dann sagt man auch immer, ich habe einen Prüferwert, wie oft ich beruflich fahre. Und ich denke bei mir, glaube ich nicht, aber ich muss dann sagen, spielt keine Rolle, gibt es die gleiche Regelung. Und dann 3.46, zusätzlich ermöglichtes Laden und Überlassung von Ladeeinrichtungen.
Genau, die habe ich gedacht, das gehört im 3 Nummer 6, der gehört doch auch noch da dazu, wenn ich eben hier um Mobilität mir Gedanken mache, dass da geht es eben um die Thematik. Ich kann beim Arbeitgeber mein privates Elektroauto steuerfrei aufladen oder aber auch den Firmenwagen. Und der Arbeitgeber kann mir eine Ladeeinrichtung für zu Hause für ein Elektrofahrzeug überlassen, solange er das nicht schenkt, sondern eben überlässt mit Rückforderungsanspruch, solange ist es steuerfrei.
Genau, und das machen wir es aber praktisch. Der Arbeitgeber sagt, okay, wir bauen Ihnen so eine Ladeeinrichtung ein. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, zivilrechtlich, ne, wenn das fest mit dem Gebäude verbunden wird.
Ja.
Da muss man Acht geben, aber solange es dem Arbeitgeber gehört und überlassen wird, ist kein Problem. Und wenn man es dann doch, weil es der Ausbau nicht mehr lohnt, dann kann man es mit 25% pauschal versteuern. Genau. Gibt es ein Gegenstück dazu, oder Sebastian?
Ja, richtig.
Genau. Und das Laden, da muss man Acht geben, das heißt, ich kann mein privates E-Smart oder was man halt hat, beim Arbeitgeber steuerfrei aufladen.
Mhm.
Kein geldwerter Vorteil oder genau. Steuerfrei. Muss auch in der Lohnabrechnung nicht bescheinigt werden. Ich glaube, einer der weniger Ausnahmen. Mhm. Ne? Also auch, glaube ich, im Lohnkonto muss der 3 Nummer 46 nicht bescheinigt werden.
Richtig. Aber bitte
das ist Handy und
was Handy. Ich könnte jetzt boshaft sagen, aber bitte an die Umsatzsteuer denken.
Genau, ja, Umsatzsteuer dran. Ja, klar. Dafür ist er da, Sebastian.
Das ist schon wieder die Gemeinheit. Lohnsteuerlich ist das ganze Thema überhaupt kein Thema. Das ist ähnlich wie mit der einen Familienheimfahrt bei doppelter Haushaltsfirma, ja. Firmenwagen. Lohnsteuerlich kein Thema, aber Umsatzsteuer beachten.
Mhm.
Vorsicht, die bösen Freunde von der Umsatzsteuer.
Genau, und bei ein bisschen Acht geben, also wenn die Ladeeinrichtung dem Arbeitgeber gehört und man kann dort im Prinzip nur Betriebsfahrzeuge und dem Fahrzeuge vom Arbeitgeber laden, also die Privatfahrzeuge der Arbeitnehmer, ist kein Problem. Vorsicht, wenn es sich um eine Ladestation handelt, die auch Kunde zur Verfügung steht oder die vom Energiebetreiber direkt dort aufgestellt wurde und die dann individuell abgerechnet wird, ne? Das Problem,
genau, da müssen wir aufpassen. Aber ich glaube, da machen wir eine so eigene Folge zu, weil da können wir jetzt dann auch noch dann mit bidirektionalem Laden und allem, was dann kommt, V2G, müssen wir mal machen. Ist aber, führt hier aber zu weit.
So, jetzt brauchen wir
noch ganz kurz die
Gruppensieger.
Erst die Sammelbeförderung noch, die gehört natürlich auch noch rein. 3 Nummer 32 Einkommensteuergesetz. Das lasse ich dir nicht zu, dass du mir die unterschlägst. Die gehört da auch noch irgendwo rein.
Der Spielkürer Sau, ne?
Also, da geht es vor allen Dingen um das Thema, Sammelbeförderung ist gemeint. Sie werden morgens von ihrem Arbeitgeber mit einem Bus abgeholt, um ins Werksgelände zu kommen, weil man eben sicherstellen will, dass alle, die eine in einer Schicht arbeiten, gleichzeitig ankommen. Haben wir hauptsächlich in der Automobilindustrie und in solchen Bereichen, wo man eben in Schichten arbeitet, da gibt es bestimmte Punkte in den Städten, da holen dann eben Busse die Leute ab und fahren sie ins Werksgelände rein und diese Sammelbeförderung ist steuerfrei gestellt nach 3 Nummer 32 Einkommensteuergesetz und ich fand, die passt ja noch ganz gut rein.
Mhm. Aber es muss schon einen Grund haben, ne, für die Sammelbeförderung, Sebastian.
Ja.
Also Bauarbeiter haben sie auch oft. Da haben wir normalerweise kein Problem, weil die keine erste Tätigkeitsstätte haben. Also genau. Der klassische Bauarbeiter. Aber da muss man wieder dran denken. Also wenn irgendwo jemand abgeholt wird, das ist der 3 Nummer 32.
Genau.
Weil das hier drin für den betrieblichen Einsatz des Arbeitnehmers notwendig ist. Das heißt zum Beispiel gleichmäßiger Schichtbeginn.
Mhm. Exakt.
Genau. So, also gut. Reisekostenersatz, Jobticket, ja. Sammelbeförderung, kleine E-Bike, zusätzlich überlasse und steuerfreies Lade. Was ist der Gruppensieger, Sebastian?
Ich würde sagen, Reisekostenersatz ist die Regelung, die am praxisrelevantesten ist. Die dürfte am häufigsten zur Anwendung kommen von den Regelungen.
Mhm. Also Gruppensieger Praxis, ja, würde ich auch so sagen. Ja.
Also
und wer ist kompliziert?
Und am kompliziertesten? Das ist gar nicht so einfach, weil die anderen Regelungen haben alle so ihre Ecken und Kanten. Aber ich würde trotz allem, weil es eigentlich gut gemeint ist, aber dann doch, finde ich, mit der Gegenrechnung bei der Entfernungspauschale zu komplex wurde, das Jobticket. Weil es eigentlich eine gute Regelung ist, aber durch die Gegenrechnung bei der Entfernungspauschale wieder so eine Konterkarriere. Also das erfüllt
ja, den Gesetzeszweck nicht. Dazu gibt es dann auch Pauschalierungen, die die Sache nicht einfacher machen, um das mit dem Bescheinigen zu vermeiden. Also Gruppensieger in der Praxis Reisekostenersatz und Gruppensieger kompliziert ist das Jobticket, okay? Ja.
Genau, da kann ich gut mit leben.
Gut. Dann Mannschaft 5.
5 ist der ganze
Bereich. Steuerbefreiung wegen Kinderbetreuung.
Genau, Kinder, da habe ich mal drin. Im Prinzip muss man aufnehmen, den 3 Nummer 24 Einkommensteuergesetz, den habe ich dir aber gar nicht reingeschrieben gehabt, weil Da steht ja nur drin, dass das Kindergeld steuerfrei ist. Das ist gut so. Dann haben wir den 3 Nummer 33, das ist der Kindergartenzuschuss, dass eben ein Arbeitgeber für Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, die entsprechenden Betreuungs- und Verpflegungskosten übernehmen kann und das Ganze steuerfrei. Und wir haben drin die 3 Nummer 34a Einkommensteuergesetz. Da geht es um Kinderbetreuung für Kinder bis zum 14. Lebensjahr aufgrund eines außerordentlichen Betreuungsanfalls, der plötzlich anfällt, bis 600 Euro. Und die Beratung zur Betreuung von Kindern bis 14 im Lebensjahr, da ist es aber betragsmäßig unbegrenzt. Da muss man ja schon sagen, der Kindergartenzuschuss, volles Verständnis. Wobei da eigentlich das Problem in meinen Augen ist, da müsste die Politik mal aufräumen, weil ich wohne ja hier an der Grenze mit Karlsruhe zur Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz Kindergartengebühren gibt's keine. In Baden-Württemberg gibt's Kindergartengebühren. Wenn es keine Kindergartengebühren insgesamt mehr gibt, braucht man die Regelung vom 3 Nummer 33 Einkommensteuergesetz nicht mehr. Und die Thematik Kinderbetreuung bis 14. des Lebensjahr mit den 600 Euro, da ist halt immer die Thematik, was ist so ein außerordentlicher Arbeitsalltag?
Würde es mal getrennt machen. Der Kindergartenzuschuss ist ja auch schon, Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer einen Kindergartenzuschuss. Hm? So, erstes, Leute, lasst euch die Ding geben. Die
Bescheinigung.
Die Bescheinigung. Und zwar, ich als Arbeitgeber würde es original verlangen und dann draufhauen, erstattet vom Arbeitgeber. Warum? Hm? Ich erinnere mich immer an Sabine, die im Kindergarten war, in der Waldorf-Kindergarten. Da gab ich immer sagen, das Drei-Beleg-Prinzip. Und davon hat es niemand verstanden. Bis auf Sabine, Tochter eines Steuerberaters, die sagt zu mir, ey, beispielsweise schicke die Rechnung raus.
Ja.
Und dann kommt die Eltern und sagen, hab die Rechnung verloren, könnte ich noch eine haben. Sage ich ja, und dann sagt sie, und da rieche ich mir immer die Eltern auf, sagt sie, die verliere das ständig und dann muss ich dann nochmal eine rauslassen. Und meistens ist es ja später. Da habe ich gesagt, ja, das ist das Dreimal-Modell. Also die Rechnung kriegt erst Arbeitgeber A für eine Erstattung, dann kriegt die Rechnung Arbeitgeber B für eine Erstattung und im Rahmen der Steuererklärung kriegt der Steuerberater S, um den Sonderausgabeabzug geltend zu machen. So, geht nicht. Also nur einmal und ist eine Hinterziehung. Es ist eine Hinterziehung, wenn jemand den Kindergartenzuschuss bekommt und im Rahmen der Einkommensteuererklärung den Sonderausgabeabzug für Kinderbetreuung Geld macht. Es ist einfach Hinterziehung.
Ja, aber deshalb hoffe ich ja auf das Jahressteuergesetz 2026, das im Entwurf vorliegt. Dann haben wir das Thema ab 2028 erledigt, weil dann darf der Arbeitgeber ja ab 2028 die steuerfrei gewährten Kindergartenzuschüsse bescheinigen.
Und großer Unterschied, Sebastian, im Rahmen der Einkommensteuererklärung darf ich nur die Kindergartengebühren steuerlich absetzen.
Ja, ohne Verpflegung.
Aber im Rahmen von der Arbeitgebererstattung darf ich natürlich tatsächlich erstaunlicherweise die gesamte Koste steuerfrei erstatten. Und warum es denn 3 Nummer 3 da ist, nur weitergeben wird, Sebastian, wenn der Arbeitgeber doch selber Kindergarten betreibe, fällt es da auch runter, 3 Nummer 33. Aber Bescheinigungspflicht ab 28, nochmal der Hinweis.
Wobei, ich glaube, da findet man dann eine Regelung, wenn man das insgesamt macht. Aber ich finde da eben, da merkst du halt dann immer, das föderale Prinzip ist nicht immer positiv.
Ja. Und der 3 Nummer 34a, Sebastian, machen wir ein Beispiel. Und zwar, Sie haben den Alltag gut organisiert.
Ja, du hast eine Teilzeitkraft eigentlich.
Ja, oder klar, morgens.
Normalerweise, genau.
Und jetzt schickst du die Teilzeitkraft auf einwöchige Seminar.
Genau, und jetzt brauchst du fürs Kind, das noch keine 14 Lebensjahre alt ist, eine Betreuung, eine zusätzliche, weil für die normale Situation hat sie ja eine Betreuung. Jetzt haben wir so einen außerordentlichen Arbeitseinsatz durch die Kraft und jetzt kann ich eben die Betreuungskraft bis 600 Euro bezahlen für diesen Mehraufwand, der jetzt an Betreuung entsteht.
Frage ich dich gleich, also ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Die Großeltern machen das, ne? Also ich bin Großeltern, ich bin Opa und ich muss sagen, mir muss man nichts zahlen. Ja. Ich gehe gerne mit der Philippa ins Freibad. Ich bin da immer skeptisch, ne?
Das Problem ist halt, du musst halt ein Arbeitsverhältnis zwischen nahen Angehörigen machen oder ein Werkvertrag.
Danke, Sebastian. Dankeschön.
Da sind wir halt im erhöhten Bereich. Es muss ein Vertrag sein, wie du ihn auch mit einem fremden Dritten abschließen musst. Es muss eine völlige Vergleichbarkeit sein.
Ja, das heißt, halt du musst einen Vertrag machen, du musst ihn unterschreiben. Nee, Sebastian, das muss man mal sagen. Du musst einen Vertrag machen, du musst ihn unterschreiben lassen.
Das Geld
du musst dran denken. du musst Berufsgenossenschaft dann anmelden. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ich kann nicht sagen, links ist ein Arbeitsverhältnis, aber rechts ist ein Nix. Es ist dann ein Arbeitsverhältnis.
Du hast VBG, du hast Umlagen, eventuell bei der Sozialversicherung. Du musst also darüber nachdenken.
Also, ja, das ist sicher vielleicht kurzfristig, aber Berufsgenossenschaft musst du trotzdem zahlen. Ja. Wahrscheinlich VBG, 63 Euro. Also es ist besser, man besorgt sich dann eine vernünftige Kinderbetreuung und dann kann man bis 600 Euro als Arbeitgeber steuerfrei erstatten.
Genau.
Ich meine, Sebastian, das ist so schön, Herbstferien. Und jetzt sagt der Arbeitgeber, ich mache für die Kinder so ein kleines Ferienprogramm.
Schwierig, weil es halt außerordentlich und das Problem ist halt im 34.
Herbst ist immer außerordentlich grau.
Aber die Ferien sind halt planbar und es muss ein nicht planbares Ereignis sein und die Finanzverwaltung spielt da nicht mit, weil das heißt halt zur kurzfristigen Betreuung.
Ja, das ist klar. Das ist ja wahrscheinlich deswegen frage ich doch. Es geht ja nicht daran, du musst dich da jetzt nicht verteidigen.
Nein. Also Ferien.
Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte.
Ja. Zur kurzfristigen Betreuung.
Genau, zur kurzfristigen Betreuung. Und
das Problem ist, das ist nicht.
Wenn die Betreuung aus zwingend beruflichen, veranlassten Gründen notwendig ist.
Und das ist, die Ferien sind planbar. Die Finanzverwaltung kommt immer und sagt, sie möchte hier, es muss ein unplanbares Ereignis sein.
Das steht heißt, so im Gesetz nicht drin, aber ist schon klar. Herbstferien sind halt jedes Jahr, ja klar.
Genau. Also das wird nicht funktionieren. Da wird die Finanzverwaltung nicht mitspielen.
Okay, dafür machen wir es ja, Sebastian. Ne? Ja. Also ich meine, müssen wir streiten, aber die meisten Teilnehmer wollen keinen Streit mit der Finanzverwaltung. Aber also zum Beispiel das Seminarbesuch, das wäre ganz typisch, ne?
Ja. Ja, Seminarbesuch oder ein Kollege von dir wird krank und deshalb schaffst du statt Teilzeit jetzt Vollzeit.
Zum Beispiel.
Weil du das aufhängst. Das sind unplanbare, kurzfristige Ereignisse, die so einen Arbeitseinsatz notwendig machen.
Und dann ist das eine schöne Möglichkeit.
Ja, genau.
So, wer ist Sieger?
Also sagen wir so, die Komplexität ist 3 Nummer 34a, vor allen Dingen den zweiten Tatbestand mit der Beratung bezüglich dem Ganzen lassen wir ja hier unter den Tisch fallen, weil das versteht sowieso kein Mensch. Und der Kindergartenzuschuss ist das, was am relevantesten ist, aber wir nehmen, denke ich, hier nur den Kindergartenzuschuss mit. Oder? Was meinst du?
Ja, der Nummer B ist kompliziert, ja.
Lass uns nur den 333 mitnehmen, der ist schön. Der ist auch in so
vielen der B ist okay, haben wir besprochen. A, dass den Arbeitnehmer hinsichtlich der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen berät oder Hilfe für Betreuungspersonen vermittelt. Genau. Also machen wir es ganz kurz. Es gibt Institute in Deutschland, da kann der Arbeitgeber schauen, dass Mitarbeiter, die Probleme haben, betreut werden, ne? Oder beraten werden. Das wäre sowas, oder?
Ja, zum Beispiel, hier geht es tatsächlich konkret. Du könntest eben als Mitarbeiter im Prinzip, du hast das bei der Arbeitnehmerentsendung, weil wir es vorher schon mal mit Ausland hatten, da haben wir im Rahmen dieser sogenannten Outplacement-Beratung hier natürlich eher das Onboarding hier im Unternehmen. Es kommt ein Mitarbeiter mit Kind zu uns und natürlich soll jetzt das Kind hier irgendwo in eine Betreuungssituation kommen. Entweder es muss in den Kindergarten oder es soll in eine Schule und da gibt es Beratungsunternehmen, die dir helfen, diese Maßnahmen zu ergreifen. Es gibt Unternehmen, die haben solche Verträge, nicht nur dann für jemanden, der aus dem Ausland kommt, sondern auch für inländische Mitarbeiter, die einfach sagen, wir helfen dir bei der Suche nach einem Kindergartenplatz, nach einem Schulplatz beziehungsweise nach dem Betreuungsplatz, solange es noch keine verlässliche Grundschule und so weiter gibt, dass dein Kind eben hier versorgt ist und die dich da beraten und das Ganze für dich übernehmen. Das ist die Beratungsleistung drumherum.
Oder was auch vielleicht, wenn Nachhilfe, wenn jemand gewechselt hat, also nämlich von Hamburg nach, weiß ich was, Baden-Württemberg und stellt sich raus, das sind schulische Mängel da, weil das Hamburg später macht oder weiß ich was. Also das ist, er kommt selten vor, ist kompliziert, finde ich, der A. Aber also würde man sagen, bei der Kompliziertheit würde ich sagen 3 Nummer 34, oder?
Ja, ja. Aber wie gesagt, ich würde ihn hier trotzdem ausscheiden lassen, einfach den 3 Nummer 34a insgesamt und würde nur den Kindergartenzuschuss
machen. Also du sagst nur, in der Endrunde kommt nur 3 Nummer 33. Genau. Okay, gut.
Weil
dann haben wir 6.
Können wir später ein schönes Halbfinale zwischen reinschalten.
Genau, Mannschaft 6, Werkzeuge und Kleidung, Steuerbefreiung von Erstattung von benötigten Gegenständen. Da schreibt nochmal 330 Werkzeuggeld, 31 Berufskleidung und 50 durchlaufende Gelder Auslagenersatz.
Ja, ich habe gedacht gehabt, weil wir haben das ja oftmals so, Werkzeuggeld ist ja ganz, ist der typische Fall eben der Forstbedienstet, weil die üblicherweise eben ihre Motorsäge selber mitbringen müssen nach dem Tarifvertrag für den Forst. Und dann ist eben geregelt, dass die eine regelmäßige Zahlung bekommen, damit sie sich wieder eine Motorsäge kaufen können, dass die Wartung der Motorsäge und so weiter mit abgegolten ist. Und dieser Betrag ist steuerfrei nach 3 Nummer 30. Dafür dürfen die natürlich die Motorsäge nicht als Werbungskosten geltend machen.
Okay.
Der Flügel einer Musiklehrerin üblicherweise, der war auch mal beim BFH, ist kein Werkzeug, der würde ich ja nicht runterfallen.
Genau. Und ich hab's mal gelesen, was ist mit der Geigenseite? Die geht wieder, gell?
Die Geigenseite fällt dann wieder drunter unter das Werkzeuggeld, genau, weil die im Tarifvertrag dann wieder geregelt ist als entsprechender Ersatz.
Gut, Berufskleidung.
Berufskleidung, das typische Thema, wann liegt Berufskleidung vor? Der übliche Anzug des Bankers, der Bankerin ist, das Film bei der Bankerin ist keine typische Berufskleidung. Berufskleidung muss als solche deutlich erkennbar sein. Das heißt, der Blaumann mit dem Namen des Elektrikerunternehmens drauf oder mit dem Unternehmen, mit dem Aufdruck der Verkehrsbetriebe drauf, für die man tätig ist, funktioniert sicherlich. Der ist Berufskleidung, den kann der Arbeitgeber steuerfrei gestellt. Wenn es halt Kleidung ist, die man üblicherweise auch sonst anziehen kann, dann ist es halt keine Berufskleidung. Heißt halt, wenn der Arzt seinen ganzen Arzthelferinnen und Arzthelferinnen weiße Socken zur Verfügung stellt, tue ich mir mit Berufskleidung halt schwer, weil die weißen Socken kann ich auch auf dem Tennisplatz und sonst wo anziehen. Wenn da nachher das Logo drauf ist, ist es natürlich viel einfacher. Das heißt, wenn das Logo draufstickst auf alles, dann wird es wohl in Richtung Berufskleidung gehen.
Und Barablösungen sind auch zulässig, wenn die Beschaffung durch die Arbeitnehmer günstiger ist.
Genau.
Aus Sicht des Arbeitgebers. Genau.
Und wichtig ist aber eben, unter den 3 Nummer 31 kriege ich Reinigungskosten von Berufskleidung nicht subsumiert.
Nicht rein. Aufwendungen für die Reinigung gehören regelmäßig nicht zu den Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten der typischen Berufskleidung. Genau. Die 20 Euro pauschal für Waschen von Kleidung ist schwierig.
Kriege ich über den 331 nicht hin, wenn muss ich über den 3 Nummer 50 gehen. Deshalb habe ich den hier reingenommen. Weil über den 350 durchlaufende Gelder, Auslagenersatz, kann ich eben sagen, wenn ich als Arbeitgeber die Arbeitnehmer verpflichte, ihre Berufskleidung selbstständig daheim zu waschen, dann kann ich eben sagen, okay, und für diese Waschen, da kann ich dann eben mit statistischen Werten ermitteln, wie viel fällt da üblicherweise an Wäsche an, wie viele Waschmaschinen sind das, was ist so eine Waschmaschine, was kostet die, was fallen dafür für Strom- und Wasserkosten und Abschreibungskosten für die Maschine an, kann ich alles vom Statistischen Bundesamt runterlesen und diesen Betrag könnte ich dann zum Beispiel als Auslagenersatz nach 350 erstatten. Oder wenn ich eben sage, die müssen das Zeug sogar an die Reinigung geben, dann kann ich mir ja die Reinigungsquittung geben lassen und die entsprechend ersetzen.
Problem mit durchlaufende Gelder, Auslagenersatz, 350 ist tatsächlich der Tipp von manche Lohnoptimierer, zahlt jedem Arbeitnehmer pauschal 20 Euro im Monat für die betriebliche Nutzung von privater Handy. Und meines Erachtens, Sebastian, geht es nicht ganz so einfach.
Problem ist halt, 20 Euro fürs private Handy zahlen. A, geht ja nur, wenn das Handy auch wirklich im beruflichen Kontext genutzt werden muss. B, derjenige muss auch wirklich mindestens 20 Euro Handykosten haben. Also da verlangt das Finanzamt auf jeden Fall den Kostennachweis, den Aufwandsnachweis beim Arbeitnehmer. Die Originalrechnungen müssen alle vorliegen. Und dann stellt sich mir immer bei sowas die Frage, ist da nicht der Verwaltungsaufwand, gerade wenn ich ein kleiner Arbeitgeber bin, aber auch für einen großen größer, als der Vorteil, den ich dem Arbeitnehmer dazu wenden will.
Also Voraussetzung ist berufliche Telefonate vom privaten Handy aus oder vom privaten Telefon. Zweitens Nachweis der Kosten. Und drittens, ich sage immer, für 3 Monate müsst ihr den beruflichen Anteil mal nachweisen und im Rahmen Zeit von Flatrate die Kosten für die berufliche Telefonate nachzuweisen, ist fast unmöglich. Und deswegen ein bisschen Warnung davon. Sebastian, was ist der Sieger, Gruppensieger?
Lass uns den 350 nehmen.
Dadurch laufende Gelder, Auslagenersatz. Ja. Okay, also.
Der passt.
3 Nummer 50. Der ist kompliziert und praxisnah.
Ja.
So, jetzt, Sebastian, jetzt. Mannschaft 7.
Ja, mancher 7 betriebliche Altersversorgung. Ich würde aber sagen, das machen wir wirklich nur ganz kurz und sagen, wir behalten uns betriebliche Altersversorgung noch einmal für eine wirkliche schöne Sonderfolge vor, weil da habe ich wirklich reingepackt, was ging. Angefangen, Paragraph 3 Nummer 28 Einkommensteuergesetz, Aufstockungsbeträge für Alters-, Teilzeit, Zahlungen in die Rentenversicherung nach 187a SGB 6.
Machen wir es mal ganz kurz. Jemand macht Altersteilzeit und man reduziert die Arbeitszeit auf 50%. Und jetzt sagt der Arbeitgeber, okay, ich stock dein Netto auf 80% vom bisherigen Netto auf oder 70% und ich zahle erhöhte Beiträge in die Renteversicherung. Und dieser Aufstockungsbetrag zur Altersteilzeit, also nehmen wir an, 300 Euro jeden Monat, um mein altes Netto zu 75%, machen wir als Beispiel, zu erhalten, die sind steuerfrei, aber Progressionsvorbehalt. Und die zahlen Renteversicherung nach 187a SGB 6. Das sind solche, der Arbeitnehmer geht vorzeitig in Rente, lässt sich ausrechnen, wie viel er einzahlen müsste, um die Rentenkürzung auszugleichen. Und da kann der Arbeitgeber 50% davon nach steuerfrei bezahlen, oder?
Genau.
3 Nummer 28, ganz komische Regelung, dass diese Renteaufstockung dann noch drin ist, ne?
Genau, diese Rentenaufstockung und die Hälfte, die der Arbeitnehmer dann tatsächlich an die Rentenversicherung für die Aufstockung zahlt, maximal die Hälfte dessen, was der Maximalbetrag der Rentenversicherung ist, die 50% dazu, die kann der Arbeitgeber steuerfrei zahlen.
Also ich sage, diese zweite Vorschrift ist zu wenig bekannt. Also nehmen an, Arbeitnehmer 65 Jahre alt, soll aus dem Betrieb, will man abbauen. Und jetzt sagt er, ich muss aber habe Rentekürzung von 15 Monaten. Jetzt kann man sagen, okay, lass dir mal ausrechnen, wie viel man einzahlen muss, damit die Kürzung,
dann würdest
und das sind immer an 28.000 Euro, dann kann der Arbeitgeber 14.000 steuerfrei übernehmen. Bitte dran denke,
aber
Vorsicht.
Nur, wenn der Arbeitnehmer 28.000 auch wirklich zahlt, wenn der Arbeitnehmer,
ja, also
der muss die 28 ja nicht zahlen, sondern er kann auch nur einen niedrigeren Betrag zahlen. Wenn er nur 20.000 zahlt, kann der Arbeitgeber nur 10.000 steuerfrei erstatten.
Genau, aber meistens hat man ja tatsächlich, man darf ja auch in Rate zahlen, das steht ausdrücklich im BWF-Schreiben, aber meistens ist es so, steht drauf 28.000 Euro und dann sagt der Arbeitgeber, die zahle ich. Vorsicht, von den 28.000 Euro sind 14.000 Euro steuerfrei und die anderen 14.000, bitte dran denken, müsse, obwohl der Arbeitnehmer kein Geld bekommt, dafür muss man Lohnsteuer abführen. Das heißt, schauen Sie, dass Sie keine Unterzahlung kriegen, sonst wird es kompliziert.
Ja.
Okay. So. Okay, dann haben wir.
Machen wir die drei Nummer 55a bis E sind Übertragung, verschiedene Möglichkeiten betrieblicher Altersversorgung von einem Durchführungsweg auf den anderen Durchführungsweg oder von einer Person auf eine andere Person zu übertragen. So würde ich das einfach.
Also zum Beispiel Ausstieg aus einer Direktzusage zugunsten von einer Pensionsfonds, ja.
Genau.
Das kommt bei großen Betrieben immer wieder mal vor, Daimler-Benz oder so, die haben das alle schon mal gemacht. Dann haben wir die BAV-Umlage finanziert.
3 Nummer 56, genau, das ist
öffentlicher Dienst,
des öffentlichen Dienst, genau.
Zusatzversorgung.
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder und Zusatzversorgungskasse, Kommunaler Versorgungsverbund Baden-Württemberg, ZVK, KVBW. Das sind die Zahlungen, die dorthin gehen, die sind nach 356 steuerfrei. Dann haben wir den 3 Nummer 3.
Aber die sind der SV kompliziert, weil da gibt's das kann man auch noch pauschal versteuern und die sind richtig kompliziert. Dafür würde ich nie einen Podcast machen, weil ich muss immer erst gründlich nachschauen, das ist kompliziert. Dann haben wir die
363a für die kapitalgedeckte betriebliche Altersversorgung und diesen Zusatzbetrag bei der kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung bei so einer Solidargemeinschaft.
Ja.
Dann haben wir noch den 3 Nummer 65 und 66 bestehen auch, sind auch Vorschriften, so Übergangsvorschriften bei einer betrieblichen Altersversorgung.
Dann haben wir noch den Paragraph 100.
Ja, mein absoluter Lieblingsparagraph. Ja. Betriebliche Altersversorgung bei Geringverdiener, Arbeitnehmer.
Und also der Arbeitgeber zahlt tatsächlich zusätzlich, also Arbeitnehmer können eine Geldumwandlung machen, aber Arbeitgeber sagt, also Tarifgruppe 1 bis 5 zahle ich aus eigener Tasche, nehmen wir an, weiß ich was, im Jahr 400 Euro, ich glaube hoffentlich reicht es im Grenzbetrag.
Mindestens 240.
Ja, also 400 Euro einmal im Jahr. Zahle ich. Und jetzt kann der Arbeitgeber sich dann Zuschuss holen. Und zwar von glaube ich, 30%, ne? Ja, ein Drittel, oder?
Genau. Mhm.
Genau. Und die Berechnung ist kompliziert ohne Ende und es macht in der Praxis fast niemand, weil es kompliziert ist.
Ja, geht auch noch darum, es müssen nicht gezählbare Verträge sein.
Ja, nicht gezählbare Verträge.
Hat man bisher ja Riesenprobleme. Ich gehe davon aus, das könnte nächstes Jahr ein größerer Run werden, weil die neuen kapitalgedeckt, diese Nachfolgeprodukte zur Rürup-Riester-Rente, die entsprechen diesem Paragraph 100 Einkommensteuergesetz. Damit gibt es jetzt erstmals wirklich Produkte auf dem Markt, die da passen.
Vorsicht im Baugewerbe. Da spielt der Paragraph 100 eine große Rolle.
Ja.
Weil da ist das alles gesetzlich geregelt oder im Tarifvertrag geregelt.
Tarifvertrag,
Und da ist wirklich, da muss man als so Geringverdiener darauf achten, dass man sich diesen Zuschuss holt.
Ja.
Das ist immer, Michael Bühler sagt immer, Vorsicht, Vorsicht, Leute, verschenkt da nichts. Sebastian, wer ist der komplizierteste von den Vorschriften?
Paragraph 100, eindeutig.
Der Paragraph 100, oder?
Ja, also das
also 100 in der SV wäre noch der 3 Nummer 66.
Ja, nee, stimmt.
66. 56, Moment.
56 für die öffentlichen Dienste, oder? Ja.
Aber machen wir als komplizierteste und was machen wir als praxisrelevanteste? Der 3 Nummer 63, oder?
Ja, das ist eindeutig.
Also der ist eindeutig.
Ja.
Gut, also. Und das tut nicht. So.
Dann Vorsorge. Ist die Gruppe 8.
Oh, jetzt haben wir noch 5 Minuten Zeit, Sebastian.
Steuerbefreiung zur Stärkung von Gesundheit und gegen Krankheit. Da habe ich die Gesundheitsvorsorgemaßnahmen von 600 Euro nach § 20, 20b, zukünftig 20c SGB 5 drin. Das sind ja diese zertifizierten Gesundheitsmaßnahmen, die der Arbeitgeber hier zahlen kann. Vorsicht, das normale Fitnessstudio, der normale Mitgliedsbeitrag zum Sportverein fallen da nicht runter. Und ich habe den 3 Nummer 62 Einkommensteuergesetz hier reingenommen. Das sind die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, also die Beiträge zur Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung und da jeweils der Arbeitgeberbeitrag, der hier steuerfrei gestellt wird, ist aber eine Vorschrift, die rein deklaratorische Bedeutung hat. Das heißt, eigentlich wäre es sowieso steuerfrei, man hat es nur nochmal klarstellend ins Gesetz geschrieben.
Wer ist Gruppensieger? Also komplex ist der 3 Nummer 34, finde ich.
Also
der ist im Detail schwierig. Sagen,
der 3 Nummer 34 ist kompliziert und der 362, der ist hier die Vorschrift, die in fast jeder Lohnabrechnung vorkommt.
Ja. Aber wird nicht Gruppe Sieger später, oder? Nee. Könnte nicht ins Finale.
Also ins Finale.
Weil der ist ja.
Und dann haben wir noch Mannschaft.
Die 9. Sachbezüge, ne?
Ja. Genau,
Mannschaft dann haben wir 9.
Den gesamten Bereich der Sachbezüge, angefangen von einer Vorschrift, die so gut wie niemand kennen wird, § 3 Nummer 38 Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 37a Einkommensteuergesetz. Da geht es um bestimmte Sachprämien, die die Firmen leisten und die dann eben steuerfrei gestellt werden. Da hat früher immer, das war immer so das Aushängeprodukt, das Prämienprogramm der Lufthansa dazu gehört. Ich meine, das gehört jetzt mittlerweile nicht mehr dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob mittlerweile nicht das Bahnbonusprogramm da dazu gehört. Aber da muss ich immer sagen, da muss ich immer nachschauen. Da bin ich auch immer gerade ganz unsicher, welche das überhaupt annehmen.
Also, weil das muss
ein Kundenbindungsprogramm sein, das bundesweit geltend gemacht wird und alles. Darf keine Geldleistung sein, müssen Sachprämien sein. Also es ist relativ komplex.
Aber das ist schon mal das schönste Beispiel zum Erklären. Jemand fährt extrem viel Bahn, Bahnkomfortkunde und kriegt dann für jede Fahrt so einen Bonuspunkt zugeschlagen. Und damit kann man es dann, wenn man sie einlöst, kriegt man Freifahrten, die man privat verwenden kann oder Koffer oder sonst irgendwas. Und die stammen ja eigentlich alle aus dienstlich vom Arbeitgeber bezahlte Fahrkarte.
Genau.
Und
damit wäre es eigentlich ein
Weihnachts- der Lohnzahlung Dritter vom Prinzip her. Und da haben wir mal gesagt, okay, also da wollen wir so eine Steuerbefreiung haben, das wäre der 3 Nummer
38,
genau. Da gibt es noch eine kleine Pauschalierung dazu, das sieht man 30 genau, an. Ne?
Weil das muss ja der Arbeitgeber muss das ja beantragen, zentral bei der Finanzverwaltung. Das wird zentral dann geführt in Listen, ob der das beantragt hat und nur dann greift diese Steuerbefreiung überhaupt. Also das ist relativ, also wenn man eine der kompliziertesten Regelungen im Steuerrecht finden will, dann ist das sicher der Spitzenreiter und würde jede Weltmeisterschaft gewinnen. Gut,
ja.
Dann haben wir noch
Dann
Steuerbefreiung 3 Nummer 9.
Wieder bei der Kapitalbeteiligung bis 2.000 Euro.
Genau, steuerfrei.
Oh, Gottes Wille.
Paragraph 9, Gegenvorschrift zum Paragraph 19a Einkommensteuergesetz zu dieser Möglichkeit, dann eben die Steuer zu stunden.
Also machen wir Beispiel, Sie können verbilligte Aktien vom Unternehmen erwerben. Das ist eigentlich das, ich weiß nicht, das ist das Einfachste, ne?
Genau, das ist das Einfachste.
Oder,
ist aber, der Arbeitgeber muss diesen Aktienerwerb allen Mitarbeitern im Betrieb, die ein Jahr im Betrieb beschäftigt sind, also auch Auszubildenden, auch Reinigungskräften, aber auch dem Vorsitzenden oder also Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, allen, die als Arbeitnehmer beschäftigt sind, eine Betracht kommen anbieten, die ein Jahr beschäftigt sind im Betrieb.
Genau, dann erwerben sie Mitarbeiterkapital, also Aktie, und die stehen im Bestand drin und dann kriegen sie jedes Jahr daraus eine Dividende oder ich habe jemand da, die sind beteiligt an der Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft, kriege jedes Jahr die Arbeitnehmer, können sich entscheiden, ob sie die 350 Euro in Anspruch nehmen wollen, ja oder nein, und dann zahlt der Arbeitgeber praktisch so einen Anteil von 350 Euro ein und daraus gibt es dann später, je nach Unternehmensgewinn, eine Ausschüttung und die sind bis 2000 Euro im Jahr steuerfrei und ich meine es zusätzlich, ne? Der also, 3 Nummer 39a.
Genau. Du musst es,
genau.
Sieht vor, dass du die Mitarbeiterkapitalbeteiligung einmal ja allen Mitarbeitern im Betrieb anbieten musst.
Und dann muss allen Arbeitnehmern offenstehen.
Genau, und dann wird eben der Anteil vergünstigt, wenn du den vergünstigt erwerben kannst, darauf kriegst du dann die Steuerfreiheit von bis zu 2000 Euro im, für den Erwerb im Kalenderjahr.
Genau, und wenn es ganz große Beträge sind, solche Mitarbeiterkapitalbeteiligung, da gibt es diesen Stundungseffekt nach Paragraph 19a. Den lassen wir mal weg. Ja, der ist kompliziert, ja.
Genau.
Mitarbeiterkapitalbeteiligung, das ist nicht zusätzlich, Sebastian.
Beim 339 hast du keine Zusätzlichkeit, beim 19a.
Das ist nur der SV, die Zusätzlichkeit.
Genau, richtig.
Dass es SV-frei bleibt, muss es zusätzlich sein. Steuerlich kann ich ja eine Geldumwandlung machen, ja.
Könntest du auch eine Umwandlung machen, genau.
Ja.
3 Nummer 45 Einkommensteuergesetz, auch hier wäre die Gehaltsumwandlung möglich. Das ist die Überlassung von Datenverarbeitungsgeräten, aber auch von Software an den Arbeitnehmer, die eigentlich für den beruflichen Gebrauch überlassen werden und der Privatgebrauch ist dann steuerfrei gestellt.
Genau, das typische Arbeitgeber-Handy, ne? Kriegen Arbeiter-Handy, das ich auch privat benutzen darf.
Richtig, dann sind die privaten Gespräche steuerfrei, wenn der Arbeitgeber das übernimmt. Und das Gleiche würde aber auch gehen, wenn der Arbeitgeber sagt, ich nutze im Betrieb die Dativ-Software und der Arbeitnehmer kriegt eine Lizenz für zu Hause auf seinen Privat-PC, damit er daheim auch ab und zu mitspielen kann mit der Dativ-Software und sich daran gewöhnen kann. Auch diese Privatnutzung dann der Dativ-Software wäre genauso steuerfrei.
Machen Microsoft Word, oder?
Ja,
ist mal lieber.
Kannst du auch mit Microsoft Word machen. Ich wollte ja kein US-Unternehmen gerade nennen.
Okay, aber Dativ daheim nutze, das könnte dann also schnell zum verdosigen Steuerberatungsgesetz geben. Ja.
Private eigene Steuererklärung, ich weiß nicht.
Ja, okay, gut, das ist okay. Ja. Gut, 50 Euro freie Grenze kennt, glaube ich, jeder, oder?
8 Absatz 2 Satz 11 Einkommensteuergesetz, eben 50 Euro sind im Kalendermonat steuerfrei. Und der 8.3 Rabattfreibetrag wäre hier auch noch drin.
Ich arbeite bei der Bäckerei und kann im Jahr bis 1.080 Euro verbilligt Brötchen erwerben oder Bäckereiware. Ich arbeite im Lebensmittelladen und kann bis 1.080 Euro Preisvorteil bekommen. Da gibt es auch eine Berechnung mit 4% Abschlag, recht interessant. Ich arbeite bei einer Druckerei und darf die von mir gedruckte Tageszeitung mit nach Hause nehmen. Ist auch begünstigt, muss man zum BFH gehen. Beim Steuerberater, ich habe den Fall, habe der Mitarbeiterin von mir, die ist nicht steuerlich ausgebildet, da mache ich die private Einkommensteuererklärung.
Rabattfrei. Dienstleistung.
350 Euro ist der Wert, Steuerfreibetrag 8 Absatz 3.
Ja.
Was ist, also Sebastian, also der Favorit also ist 8,
der 3,
ist
die 50. 30 gewinnt. Der gewinnt also in der Komplexität, deshalb lass mal komplett hinten runterfallen, damit gewinnt.
Wir müssen Euro die komplizierteste, was, wer gewinnt?
Der 3 Nummer 38 ist, der 3 Nummer 38.
Der ist also der ist kompliziert, der kommt in die komplizierte Gruppe als Schluss.
Genau. Und die Freigrenze
und 50 Euro Freigrenze, Praxis.
Ja.
Also die kommt ja ständig so. Genau. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Mannschaft 10, Zuschläge, Steuerbefreiung für Zusatzleistungen.
Ja. Trinkgelder, 3 Nummer 51 Einkommensteuergesetz sind steuerfrei, mittlerweile ja auch höhentechnisch unbegrenzt. Vor 20 Jahren, als ich mal angefangen habe in der Lohnsteuer, hatten wir da noch eine Größenbegrenzung. Ich glaube 2.400 D-Mark drin.
Genau, und da gab es immer Diskussionen, was der Prüfer schätzt, was man Trinkgeld bekommen hat. Genau. Ja.
Und dann 3 Nummer 64, der Kaufkraftausgleich, da sind wir wieder im Bereich Auslandsentsendung unterwegs. Da gibt es eben Kaufkraftzuschläge, die man zahlen darf als Arbeitgeber, wenn man Arbeitnehmer ins Ausland schickt und es dort teurer ist wie im Inland. Da gibt es eine Steuerbefreiung zu und dann gibt es natürlich den 3b Einkommensteuergesetz, die Steuerbefreiung für Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge.
Ja, die könnten wir auch mal erklären, lustigerweise. Das ist eigentlich, aber eigentlich ist, also Sebastian, eigentlich ist Ruhe drin. Die Maschine, also die Lohnabrechnung macht es gut.
Die macht das, genau.
Die müssen den Grundlohn ermitteln, das machen sie ganz gut. Vorsicht, da stehen jetzt wieder noch ein bisschen Änderungen an, gesetzliche Klarstellungen zum Grundlohn. Zum Grundlohn und die Grenze von 50 Euro. Also das war ja, ich glaube, BVB, der hat dann seine Profis für das Sonntag Zuschläge bezahlt. Und dann hat die Politik gesagt, aber maximal aus 50 Euro Grundlohn.
Ja, vielleicht wird es ja dann angehoben auf 75 Euro. Das gibt es
im Koalitionsbeschluss. Ja, genau, weil natürlich die Löhne steigen.
Aber da haben wir gesagt, bei dem Bereich lassen wir den 3b beides gewinnen. Das ist eine komplexe Vorschrift und das ist auch die praxistauglich. Die anderen beiden Vorschriften haben eigentlich hier...
Spielt praktisch in der Praxis keine Rolle und der 3b ist durchaus kompliziert. Diese Grundlohnberechnung ist spannend, Gibt es aber wieder mal Rechtsprechung und ist praxisgerecht.
Genau. Und dann haben wir also das Kurzarbeitergeld, wir haben die Betriebsveranstaltung, den 3 Nummer 12, die Reisekosten, das Jobticket, den 3 Nummer 50, den Kindergartenzuschuss, den Paragraph 100 und den 363 ESTG, 362 und 3 Nummer 34 ESTG, den 3b Einkommensteuergesetz, die 50 Euro Freikonten und den 3 Nummer 38 Einkommensteuergesetz.
Sebastian, also bei uns im Studio ist Sebastian Loser, Fachmann, bekannt aus Funk und Fernsehen. Sebastian, jetzt frage ich dich mal, wer ist für dich bei dieser WM der Favorit bezüglich Praxisgerechtigkeit?
Praxisgerechtigkeit.
Praxisrelevanz.
Die Praxisrelevanz ist die 50 Euro Freigrenze.
Sebastian, du kannst 50 Euro sagen. Also vom Defensivverhalten würde ich sagen, vom Defensivverhalten sind Reisekosten eigentlich schon ganz wichtig, ne? Praxisrelevant, ne? Der Kindergartenzuschuss, ist der linke Flügel, okay, gut, aber der schwächelt als, die 50 Euro Freigrenze natürlich schon Sturmspitze, also die stärkste Sturmspitze eigentlich, ne?
Ja.
Genau. Kapitalgedeckte BAV auch ganz schön mächtig. Aber ich glaube, letztendlich würde ich sagen, nach dem Gesamtbild und der Mannschaftsleistung selber würde ich sagen, 50 Euro Freigrenze gewinnt, oder?
Ja, da sind wir uns doch einig. Das wird unser Weltmeister.
Gut. Und wer ist bei der Komplexität Weltmeister? Da würde ich sagen, das Jobticket, also da finde ich nach hinten, da fehlt es an der Spitze im Sturm. Verstehst du, was ich meine? Da gibt es schon den ein oder anderen Torjäger, aber so vom Prinzip dieses Zusammenspiel mit dem linken Flügel, das finde ich das da total schlecht.
Also wenn du es jetzt genau überlegst, müsstest du auch wieder sagen zum Schluss, wenn ich jetzt die Regelung mir alle angucke, läuft es auch wieder auf die 50-Euro-Freigrenze hinaus. Wenn du alleine überlegst, wann ist ein Gutschein ein guter Gutschein und wann ist er ein böser Gutschein?
Ja, aber es muss sagen, Paragraph 3 Nummer 34, Gesundheitsvorsorge, versteht ja kein Mensch. Also der würde jetzt sagen, ja, die hätte auch gute Chance, ne? Also da würde ich sagen, defensiv ist da ein bisschen schwach vielleicht, ja.
Aber gerade deshalb
erkundet. Und der 3 Nummer 63, muss ich zugeben, ist auch eine starke Mannschaft. Also 3 Nummer 63 ist schon also weit verbreitet, auch aber sehr viel, wie soll ich sagen, ja.
Beim 363 ist wichtig, dass du es richtig im Computer eingibst und die Meldepflicht machst. Das haben wir ja letztes Mal erläutert, ohne die Meldung.
Folge
32 im Podcast, dann wenn die Meldung richtig ist und alles, macht die Maschine sauber. Deshalb hätte ich, da wo du wirklich am meisten verlieren kannst, weil dir was schief geht oder weil sich plötzlich die Verwaltungsauffassung zu einem Gutschein ändert, ist die 50-Euro-Freigrenze. Es ist der Weltmeister von der Anwendung.
Sieger wird von der Gesamtleistung der Paragraph 100. Beim Komplizierten wird der Paragraph 100.
Also, kompliziert und deshalb völlige Nichtanwendung Paragraph 100 ESTG, da kann ich mit leben.
Genau, also machen wir Praxis.
Ja.
Sagen wir, also 50 Euro Freigrenze, die wird Weltmeister.
Ja.
Genau, und beim Komplexe, da würde man sagen, ja, Mitarbeiter mit Kapitalbeteiligung schauen. Aber machen wir Paragraph 100.
Genau, das ist dann Platz 3. Sieger Platz 3.
Platz 3. Also das müssen wir nochmal sagen. Wer wird Praxissieger?
Praxissieger wird die 50-Euro-Grenze, die wird deshalb Weltmeister.
Und zweiter Platz ist die BAV, oder?
Und die zweite kriegt die BAV und Paragraph 100 als Teil der BAV kriegt dann Platz 3 als komplexeste Regelung.
Gut, okay, gut.
Da können wir doch mit leben, oder?
Ja. Also das Ganze sollte jetzt nicht so ernst gemeint sein. Wir wollten einfach mal die Steuerbefreiung ein bisschen gruppieren, dass ich es einfach mal gehört habe.
Ja. So. Ich finde einfach, es ist
zwar immer zu lang, Sebastian.
Ja, aber es ist ein richtig spannendes Thema und man darf es nicht versäumen, das entsprechend zu machen.
Und alle gehen nebeneinander. Ganz wichtig, nochmal gesagt. Also es ist wirklich so, und da war jetzt nichts dabei. Man könnte jetzt noch Aufmerksamkeit da reinnehmen und so weiter. Aber alle diese Steuerbefreiungen gehen nebeneinander. Wenn Sie eine Lohnabrechnung haben, die richtig kompliziert ist, können Sie alle diese Paragraphen wirklich reinnehmen, ne, Sebastian?
Ja, das sieht man halt schon. Man will hier sehr viele Sachen gestalten. Das macht halt unser Steuerrecht aus. Es macht es aber auch kompliziert. Weiß aber nicht, ob man das als Bürokratie bezeichnen sollte. Das ist halt einfach ein gewachsenes System, das viele Dinge abfangen will. Und da gehört das alles dazu für mich.
Ja klar, ist so. Sind da viel Alte dabei, ne? Ja. Sebastian, also gut.
Gut, ich würde jetzt sagen.
Ich habe den Rückflug schon gebucht.
Dann ist gut, dann fliege mal zurück, komme heil zurück. Ich hoffe, wir hören uns wieder bald wieder und in alter Frische.
Blöd, echt, ich bin Rentner und du sagst alter Frische.
Nein.
Das war jetzt ein böser Seitehieb. Ja. Sebastian, junge Frische. Also, dann mach's gut, schön war's.
Ich wünsche dir was und alles Gute und bis zur nächsten Weltmeisterschaft.
Jawohl, tschüss.
Tschüss.